Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, über dieser Brüderfreizeit steht ja das Thema der Seelsorge verpflichtet. Und darin habe ich heute Abend das Thema Tröstung der Auserwählten Gottes. Zwei Vorbemerkungen vorweg. Zur Seelsorge gehört immer auch Tröstung. Man könnte auch sagen Ermunterung, Aufmunterung. Denn das Wort Tröstung allein gibt nicht all das wieder, was in den Urtextsprachen in dem entsprechenden Wort drin steckt. Es braucht ja auch nicht jeder Trost. Ich möchte jetzt nicht die Probe machen und sagen, die sollen mit Fingern aufzeigen, die Trost nötig haben und die, die keine nötig haben. Wem alles im Leben gerade wunderschön glatt läuft und er sieht den Himmel voller Geigen und alles rosarot, für den ist eine Trostpredigt etwas ausgesprochen Langweiliges. Andere Menschen dürsten danach und saugen es auf wie ein Schwamm das Wasser. Das griechische Wort Parakaleo, das Paulus häufig gebraucht, bedeutet ermahnen, ermuntern, trösten, wörtlich Zuspruch geben. Jemand in seine Lage hinein den nötigen Zuspruch geben. Damit verwandt ist das Wort, die Bezeichnung, der Name des Heiligen Geistes Paraklet, der Tröster, hat Luther übersetzt. Aber das ist auch nur ein Teil des Bedeutungsinhalts. Ermunterer, Ermahner, Aufmunterer, Helfer, Beistand. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Trost und Aufmunterung sehr gefragt sind. Wir wollen uns hüten zu meinen, nur alte Leute brauchen Trost oder solche, die gerade von einem Friedhof kommen, wo ein lieber naher Angehöriger beerdigt wurde. Trost in dem weiteren Sinne, Aufmunterung, brauchen heute sehr viele Menschen, gerade auch Jugendliche. Wer heute ein Jugendlicher ist, der ist ja geboren worden in der Zeit, als man sich noch der Illusion hingab, so in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, es läuft alles wunderbar und es geht immer weiter und wir werden immer reicher und wir machen immer neue Erfindungen und wir können uns immer mehr leisten. Und wer dann auch so ähnlich erzogen wurde und dann mit 10, 15, 20 Jahren auf einmal merkt, dass es ja ganz anders läuft und seit 10 Jahren, etwa seit das Buch vom Club of Rome erschienen ist, die Grenzen des Wachstums, da merkt man es an allen Ecken und Kanten, dass diese Rechnung nicht stimmt, dass diese Weltanschauung falsch ist. Und dann gibt es dieses neue Wort frustriert und Frustration. Es ist alles so sinnlos, so vergeblich. Im Grunde steht es längst in der Bibel, es ist alles ganz eitel. In dem Sinn auch von Sinn entleert, so vergeblich. Wenn man nicht den lebendigen Gott und Herrn und Heiland hat. Und deshalb brauchen heute Alte wie Junge und das Mittelalter dazwischen doch sehr viel Aufmunterung. Wenn es etwa im Beruf, in der Laufbahn nicht weitergeht, wenn ein Jugendlicher keinen Studien- oder Arbeitsplatz findet, wenn dies und das schief geht oder wenn man in der Bürokratie sich irgendwo festgebissen hat, Aufmunterung. Oder im Stress des Alltags, im Stress einer überfüllten Autobahn, Aufmunterung. Wenn ich nun heute Abend Texte nehme aus Jesaja 40 bis 45, zweite Vorbemerkung, und nun Worte aus im zweiten Teil des Propheten Jesaja einfach auf uns heute Abend mal beziehe, dann tue ich das natürlich nicht in der Meinung, wir sind das geistliche Israel. Das ist mir natürlich völlig klar, dass wir in der Schrift die Adressaten zu beachten haben. Jedoch, wo es sich handelt um praktisch erbauliche Worte der Liebe, der Güte, des Trostes, da dürfen wir all das, was Gott zum Beispiel Israel gesagt hat, ohne weiteres auch auf uns beziehen. Es wäre falsch, wir würden sehr verarmen unnötigerweise, wenn wir dann sagen wollten, halt, das geht mich alles nichts an. Nein, sondern wir wissen dann, wenn der Herr in solcher Innigkeit und Liebe und Tröstung sich seines Weibes Israel annimmt, dann wendet er dieselbe Innigkeit und Liebe und Tröstung ganz gewiss auf seinem Leibe zu. Ganz gewiss hat er dieselbe Innigkeit, die er hat zu seinem Weib, auch zu seinem Leib. Fast könnte man sagen, die Beziehung zum Leibe, des Hauptes zum Leib, ist sogar noch inniger, denn seine Frau haben viele von uns, ich auch heute, leider zu Hause lassen müssen. Aber sie lassen als Kopf nie ihren Leib zu Hause, den nehmen sie mit, sonst wären sie gar nicht hier. Eine unzertrennliche, enge Verbindung, die uns wirklich berechtigt zu sagen, all der Trost, all die Liebe, all die Güte, all die Treue, die Israel vom Herrn entgegenkommt, dürfen wir ohne weiteres auch auf uns beziehen und sagen, das gilt mir auch. So ist auch mein Herr und Haupt, der Pfleger seines Leibes. Nun möchte ich einige Stellen aus Jesaja 40 bis 45 herausgreifen. Sie liegen mehr oder weniger auf der Linie, fürchte dich nicht. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass sehr stark betont wird, ich, sagt Gott. Der Einzige, der es sich leisten darf, ja sich selber schuldig ist, sein Ich kräftig in den Vordergrund zu schieben, ist Jahwe Jehova, der Seiende, der Unwandelbare, der Ursprung alles Seins und Vollender aller Dinge. Er ist es sich selber schuldig, dass er sein Ich nicht bescheiden zurückstellt. Und weiter ist noch kennzeichnend für diese Stellen, die wir lesen werden, dass Israel, das auserwählte Volk, hier sehr häufig angeredet wird mit seinem Doppelnamen Jakob Israel. Das ist wohl immer ein Hinweis auf das Alte und auf das Neue. Jakob, der Name für das alte, ursprüngliche Wesen, Israel, das Neue. Wir wissen ja um diese Namensänderung, die Gott im Alten Testament vorgenommen hat. Und das erinnert mich an die zwei Naturen im Kinde Gottes. Auch wir wissen von einem alten Menschen und von einem neuen Menschen. Auch wenn der alte Mensch bei uns nicht Jakob heißt, dann heißt er irgendwie anders, aber da ist ein alter Mensch und da ist ein neuer Mensch aufgrund einer göttlichen Berufung, dem sicher im Himmel auch ein entsprechender neuer Name folgen wird oder schon bereitet ist. Alter Mensch und neuer Mensch. Ein Ausleger, den ich schätze, hat einmal darauf hingewiesen, dass es nicht heißt alter Mensch und besserer Mensch oder alter Mensch und guter Mensch. Die neue Natur, die uns in Christo Jesu geschenkt wird, ist nicht ein guter Mensch. Ach, wir sagen manchmal, das ist ein guter Mensch oder das ist ein besserer Mensch, der ist wenigstens besser als der. Nein, unsere neue Natur ist nicht eine Verbesserung des Alten. Gott gibt sich mit keinem Flickwerk zufrieden, sondern er schenkt und schafft etwas völlig Neues, ein neuer Mensch in Christo Jesu, geschaffen zu guten Werken, die Gott selbst auch bereitet hat. Also wir denken an die zwei Naturen im Kinde Gottes, die genannt werden, alter und neuer Mensch, 2. Korinther 5, Vers 17. Äußerer und innerer Mensch, 2. Korinther 4, Vers 16. Fleischlicher und geistlicher Mensch, 1. Korinther 3, Vers 1. Seelischer und geistlicher Mensch, 1. Korinther 2, 14 bis 15. Und eine weitere Gegenüberstellung, irdischer und himmlischer Mensch, 1. Korinther 15, 47 bis 49. Darüber gab oder gibt es ja die Schrift, die zwei Naturen im Kinde Gottes von Bullinger. Dr. Paul Müller hat es ins Deutsche übersetzt, ein Schweizer Verleger hat es wieder verlegt. Nun aber zu den einzelnen Stellen, und ich möchte vier Punkte zugrunde legen. Erstens, die Auserwählten Gottes in der Verzagtheit, Resignation oder Müdigkeit. Zweitens, die Auserwählten Gottes in der Angst. Vier Ängste werden besonders herausgestellt. Drittens, die Auserwählten Gottes in Sünde und Vergebung. Viertens, die Auserwählten Gottes im Zentrum des Regierungshandelns Gottes. Die Auserwählten Gottes in der Verzagtheit, Resignation, Müdigkeit. Jesaja 40, 27 bis 31. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jehova und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht der Stärke da in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf Jehova harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Hier ist natürlich etwas anderes gemeint als die normale körperliche Müdigkeit, für die wir abends sogar dankbar sind. Denn wie schlimm ist es, wenn jemand wegen fehlender Müdigkeit stundenlang nicht einschlafen kann. Aber es gibt eine andere Ermüdungserscheinung. Wir haben vorhin schon gehört aus Hebräer 12, Vers 3, dieses Wort. Das gab es also in der sogenannten Urgemeinde auch schon, die immer also strahlend und vorbildlich herausgestellt wird, die aber bei näherem Hinsehen an allen Ecken und Enden Fehler, Nöte hatte, wie wir heute auch. Hebräer 12, 3. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Leib und Seele hängt sehr eng zusammen. Wer in der Seele ermattet ist, stellt plötzlich fest, dass er auch schwerer die Treppe raufkommt. Aber es gibt auch seelisch-geistliche Beziehungen, auch auf das Geistesleben, auch aufs Bibellesen, auch aufs Beten kann es sich auswirken, das Müdewerden in der Seele. Sowohl hier bei Jesaja 40 als auch in Hebräer 12 wird uns für dieses Müdewerden in der Seele eines empfohlen, der Blick auf ihn, nicht der Blick auf uns, nicht der Blick auf die Umstände, nicht der Blick auf die anderen, sondern der Blick auf ihn. Hier in Jesaja 40 hieß es ja, er ermüdet und ermattet nicht. Und an anderer Stelle heißt es mal, der Tröster Israels, der Hirte Israels ermüdet und ermattet nicht, schläft und schlummert nicht, der Hirte Israels. Und hier, er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Selbst wenn Jünglinge, junge Männer hinfallen, sonst ein Bild der Kraft, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, welch ein feines Bild. Sie laufen und ermatten nicht auf dem Lauf ihres Glaubenslaufes. Sie gehen und ermüden nicht. Ich wurde, als ich nochmal drüber nachdachte, erinnert an das, was wir heute früh in so feiner Weise von Bruder Mössinger hörten. Dass so oft bei uns die personale Verbindung zu Jesus fehlt und an deren Stelle tritt eine bloße Sachverbindung. Immer wieder möchte uns der Teufel auf das sachliche Gleis schieben. Wir fragen dann mit Pilatus, was ist Wahrheit und nicht wer ist Wahrheit? Und wie schnell befinden wir uns auf dem sachlichen Gleis? Ich erinnere nur mal an also Worte, die hören auf mit Ung. Oder auch mit Ismus, mit Ung. Wir reden nicht von dem Versöhner, wir reden von einer Versöhnung, wir reden von der Entrückung. Dann wird das ja ein sachlicher Vorgang, über dessen technischen Ablauf man nachdenken kann. Wir reden nicht von dem Entrückenden. Wie schnell passiert das immer wieder, dass wir uns um Lehren streiten. Es gibt dann Streiten um den Zeitpunkt der Entrückung. Über den Entrückenden werden wir uns wahrscheinlich nicht streiten. Und über die Versöhnung und Versöhnungslehren, über den Versöhner brauchen wir uns nicht streiten. Zu ihm gibt es eine personale Beziehung. Je mehr es also wirklich so ist, dass die Sachverbindung an die Stelle der Personalverbindung tritt, umso mehr sind wir im Wortstreit, im Lehrstreit. Und da muss ich allerdings auch von mir sagen, das ist eine ermüdende Sache. Das ist eine ermüdende Sache, wenn sie dann immer wieder zum 100. Male angesprochen werden, ob diese Lehre nicht falsch ist und jene Lehre nicht richtig ist. Um was es da immer geht, sei es die 10 Stämme Israels, seien es ein Verständnis irgendeiner schwierigen Stelle, seien es die Endziele Gottes, tausendjähriges Reich, Entrückungszeitpunkt und wie im prophetischen Wort dies und jenes aufeinander folgen mag. Auch bei solchen Gesprächen, liebe Brüder, lassen Sie mich das gerade auf einer Brüderfreizeit sagen, ich sage es mir selber, ist es immer wichtig, in der Nähe Jesu zu bleiben und nicht wie mit Schlagworten, aus denen dann schnell Schlagstöcke werden, um sich zu schlagen, sondern zu wissen, ich rede von der Entrückung, dann rede ich also von dem Entrückenden, ich rede von Versöhnung, dann stehe ich also vor dem Versöhner. Wenn wir uns immer dieser innigen Nähe Jesu bewusst sind, dann entartet es nicht so schnell zu einem Streit. Sicher, es gibt Lehrauseinandersetzungen und muss sie wohl auch geben, solange wir hier unten sind. Aber bei aller notwendigen Lehrformulierung nie von der Person abspalten. Und dann sieht man auch immer den Christus im Anderen und betrachtet ihn nicht verächtlich von oben herab als einen, der aber nun auch wirklich keine Ahnung hat und über den man nur den Kopf schütteln kann. Sondern dann sieht man den Anderen im Christus, sofern er neues Leben hat und ein Gotteskind ist, und bringt ihm dann die nötige Furcht, Ehrfurcht auch in Christo entgegen und bleibt in der Liebe. Dann wird man auch nicht müde, wenn man in der Liebe bleibt, dann kann man sich lange unterhalten. Aber lieblose Kritik über Lehren macht müde. Also der Blick auf ihn. Er kann es uns schenken, nicht dieser Müdigkeit zu verfallen. Und so ermunterte er hier Israel und so ermuntert er uns heute, den Blick zu richten auf den, der nicht ermüdet und ermattet und der auch uns es schenken kann. Und es ist so erfrischend, dass manchmal bei alten Brüdern und Schwestern, 78, 80, 82, 86, festzustellen, wie sie die Schwingen emporheben wie Adler. Wie, obwohl sie dem Körper nach, vielleicht auch der Seele nach, leichter ermüden, doch irgendetwas in diesen alten Geschwistern manchmal drinsteckt, wo man den Eindruck hat, eine unerschöpfliche Frische ist ihnen geschenkt. Das ist etwas von dem, was hier durch den Propheten verheißen wird. Zweitens, die Auserwählten in der Angst. Unser Zeitalter hat man ja schon ein Zeitalter der Angst genannt. Es gibt vielerlei Ängste vor Atomkrieg und vor allen möglichen Dingen gibt es Ängste. Ich möchte hier vier verschiedene Zusammenhänge zeigen. Das erste hängt damit zusammen, dass wir innerlich als Gotteskinder unsicher werden. Bin ich wirklich erwählt und bleibe ich's auch? Bleibe ich ein Kind Gottes, wird es der Herr eines Tages leid werden mit mir, weil ich ihn, ach, zu oft enttäusche und zu arg. Dazu Jesaja 41, 8. Die Angst, Gott könne seine Auserwählung zurücknehmen, seine Berufung nun doch leid werden. Jesaja 41, 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wieder die Doppelanrede. Israel, mein Knecht. Jakob, den ich erwählt habe. Bei einer späteren Stelle finden wir es auch mal andersherum. Jakob, mein Knecht, Israel, den ich erwählt habe. Das ist nicht bloß stilistische Abwechslung, sondern da liegt eine tiefe Wahrheit verborgen. Israel, mein Knecht, Israel gesagt im Blick auf die Berufung und Sendung und das Neue, das Gott schafft. Gottes Streiter. Jakob heißt ja Überlister, Fersenhalter. Ein Händler ist er, wird Hosea 12 gesagt, dieser Jakob, aber mit einer Waage des Betrugs in der Hand. Da möchten wir lieber nicht einkaufen. Jakob, Überlister. Und wir sehen es ja, wenn wir seinen Lebensweg verfolgen, wie er in der Bibel geschildert wird, wie er vor mancherlei Listen nicht zurückschreckt und einer sucht, den anderen zu überbieten, Jakob und Laban. Jakob, den ich erwählt, das heißt doch, als ich dich auserwählte, habe ich mich keiner Täuschung hingegeben, wer du bist. Ich kannte dich, als ich dich erwählte. Darum steht einmal in Römer 8, die er zuvor bestimmt hat, die hat er ersehen. Er hat sie sich vorher alle angeguckt. Das kann nur Gott in seinem Vorherwissen und Vorherschauen. Jakob, den ich erwählt. In dem Sinne sagt einmal Debor zu Römer 9 in der Wuppertaler Studienbibel: Gott kann letztlich bei seinen Auserwählten keine Enttäuschungen erleben. Er weiß ja, wen und was er da erwählt hat. Er weiß es genau. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Ich hätte vielleicht Grund gehabt zu sagen, nee, so einen nehme ich nicht. Gibt es nicht etwas Edleres? Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Ich habe dich erkannt, als ich dich erwählte. Und wenn deshalb geschrieben steht, Epheser 1,4, von der Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt, dann gilt das ganz gewiss auch. Ich habe euch alle erwählt, indem ich genau gesehen habe, was ihr eurem alten Wesen und Bestande nach seid. Der Hebräerbrief drückt es einmal so aus, 2 Vers 11, er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Fürchte dich nicht, meine Erwählung bleibt fest. Vielleicht haben wir nicht alle diese Angst, dann haben wir vielleicht andere Ängste. Mit dieser Angst habe ich es eigentlich dem Herrn sei Dank noch nie zu tun gehabt, in doch auch nun 30 Jahren Glaubensleben, weil ich durch Gottes freundliche Fügung in einer der allerersten Stunden, als ich aus der Gefangenschaft kam und zum ersten Mal Bruder Adolf Heller hörte, von ihm hörte, Kind ist Kind. Das Kind kann in die Pfütze fallen. Und dann sagt die Mutter, komm mal schnell da raus und dann wird das Kind gereinigt oder reinigt sich selbst. Aber welche Mutter würde sagen, nee, also mein Kind bist du jetzt nicht mehr. Das wäre unmöglich, selbst wenn es die Mutter sagen würde. Kind bleibt Kind. Aber natürlich kann uns vieles passieren und das heißt nicht, mir kann nichts passieren. Das muss ich an der Stelle immer gleich dazu sagen. Wir sehen zum Beispiel im 1. Korintherbrief, dass einer dem Satan übergeben wird zum Verderben des Fleisches, auf das ein Geist errettet werde an jenem Tage. Wir sehen in 1. Korinther 3, wie es passieren kann, gerettet doch so wie durch Feuer, aber gerettet. Zweite Angst, die Angst vor der angesichts der eigenen Kleinheit und Unbedeutendheit. Die Angst angesichts der eigenen Kleinheit. Jesaja 41, 13 bis 14. Ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht Jehova, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschlitten gemacht. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Furcht angesichts der Kleinheit. Denken wir zunächst mal an Israel, das Häuflein, den Wurm, wie es hier genannt wird. Ein Blick auf die Landkarte genügt und es wird uns bestätigt. Erschreckend, wie klein dieses Israel, wie groß die umliegenden feindlichen Mächte. Aber immer wieder führt Gott seinen Plan mit Israel durch und immer wieder werden die Machenschaften der Feinde zu Schanden. Gerade jetzt haben wir wieder einen Krieg, Iran, Irak. Und ich las dieser Tage in der Zeitung, es gibt eigentlich nur einen, der sich darüber freut, Israel. Denn es bekommt eine gewisse Entlastung Richtung Ostfront, weil sich dort die Feinde selber schwächen zurzeit. Und das gibt es ja schon in der Bibel, dass Gott die Feinde Israels gegeneinander aufbringt und einer ist gegen den anderen. Immer wieder schützt Gott sein Würmlein, sein Häuflein Israel. Dieselbe Kleinheit gibt es nun auch, gab es in der Jüngerschar Jesu und gibt es in der Gemeinde Gottes heute. Und wir haben das Wort in Lukas 12, 32, ganz ähnlich wie hier bei Jesaja, fürchte dich noch nicht, du kleine Herde, es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch die Königsherrschaft zu geben, das Reich. Die kleine Herde, Kleinheit, Minderheit, vielleicht wird man da übersehen, angefeindet, erdrückt. Auch in der Gemeinde Gottes heute haben wir es zu tun mit der Kleinheit. Und es ist gut, ein Ja dazu zu finden. Nur wenn man das Wesen der Gemeinde verzerrt und entstellt und verfälscht, kann man reden von ganzen christlichen Völkern und Staaten. Sie wissen ja, dass ich gern das Sträuterwort zitiere. Es gibt so wenig christliche Völker, wie es christliche Löwen, Bären und Tiger gibt. Die Weltreiche haben nach der Bibel nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft, siehe Offenbarung, den Charakter von wilden Tieren, Bestien. Christliche Völker gibt es nicht. Völker, die kulturell in gewisse Beziehungen gekommen sind mit dem, was man Christentum nennt, natürlich, aber nicht im Vollsinn des Wortes Geistgesalbter, Teilhaber der messianischen Sendung Jesu Christi. Und das ist ja ein Christ, ein Gesalbter, nicht mit dem Öl von unten, sondern mit dem Öl von oben, welches ist der Heilige Geist. Immer wieder meint man da, den Herrn korrigieren zu müssen, immer wieder fühlt man sich unwohl bei dem Gedanken, dass man doch, ja heute Abend hier nicht, aber doch sonst, vielleicht in dem Dörflein, aus dem sie kommen, oder auch in der Großstadt, die Zahl der Gläubigen, relativ gesehen natürlich sehr, sehr klein ist. Und dann macht man Statistiken und dann macht man große Kirchentage und wenn mal sehr, sehr viele beisammen sind, dann freut man sich in dem Wissen, so ganz wenig sind wir doch nicht. Das tut unserem alten Menschen sehr wohl, endlich mal die Enge der Kleinheit zu überwinden, aber Vorsicht, werden wir da nicht großmannssüchtig und zahlensüchtig nach der großen Zahl, dann verleugnen wir das Wesen der Gemeinde. Es ist und bleibt vorerst das kleine Häuflein. Es ist die kleine Herde. Das gilt für Israel, das gilt für die Gemeinde. Und bei Gott zählt nicht die Masse und die Mehrheit. Gott ist kein Demokrat. Und die Regierungsform Gottes ist nicht die Diktatur. Und Demokratie ist natürlich viel besser als Diktatur. Und wir sind herzlich dankbar, dass die Diktatur in Deutschland abgelöst wurde von einer Demokratie. Dafür sind wir herzlich dankbar. Wir sehen aber auch die Schwächen. Und die göttliche Regierungsform ist nicht die Demokratie. Bei Gott zählt nicht die Masse. Und ergibt sich nicht dem Trug hin, die Wahrheit liegt bei der Masse der Menschen. Und was die Masse macht und will und wählt, das ist eben richtig, nicht so bei Gott. Die göttliche Regierungsform ist die theokratische Monarchie, die Königsherrschaft mit einem, nicht mit einem Willkürherrscher, mit einem weisen und gerechten König, wie David im Vorbild es zum Teil dargestellt hat. Fürchte dich nicht, ruft Gott hier seinem Israel und Jakob zu, du Würmlein, du Häuflein, ich bin bei dir. Ich liebe es, mich in der Kleinheit und schwachen Zahl zu verherrlichen. Und ich muss mich selber anklagen. Ich wurde mal in der Schweiz an einen Ort gerufen zu einer Sonntagskonferenz. Das ist schon 20 Jahre her. Ah, dachte ich, Sonntagskonferenz, das muss eine großartige Sache werden. Und ich kam an den Ort, eine Schweizer Bauernstube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich sage, wie viel kommen denn noch? Kommt nichts mehr. Ach so. Naja, dann schluckt man mal und dann setzt man sich hin und dann hält man dem Häuflein die Stunde. Und das ist für den alten Menschen mal sehr gesund. Ich habe aber inzwischen wirklich gelernt, darauf zu achten, nicht was ist die Zahl, ist letztlich entscheidend, sondern wo ist wirklich ein tiefes, großes Interesse nach dem Worte Gottes? Und da kann einer 100 ersetzen. Wo ist ein tiefes, großes Interesse? Wo hat Gott einen Hunger geweckt in den Herzen? Also schauen wir nicht auf die große Zahl und verschmähen wir nicht die Kleinheit. Gott liebt es, sich im Kleinen, Schwachen zu verherrlichen. Und das Allergrößte...
Zur Fortsetzung die Kassette bitte wenden.
Was Gott getan hat, als er das Fundament des Heiles schuf, das tat er durch den, der am Kreuz hing und in Psalm 22 wie genannt wird, ein Wurm. Genau wie hier der Wurm Jakob, so war Jesus ein Würmlein geworden, konnte zertreten werden dort am Kreuz. Furcht angesichts der eigenen Kleinheit. Finden wir ein Ja dazu, auch wenn die Schar der Gotteskinder oft so klein ist, gucken wir nicht ängstlich auf die Statistiken, haben die heidnischen, unchristlichen Völker mehr Geburten als die christlichen, oh weh, oh weh, wo soll das hinführen? Gott kommt zum Ziel, indem er erst eine Auswahl nimmt, eine Minderheit, eine Kleinheit, ein Würmlein, ein Häuflein. Drittens, Jesaja 43, in den ersten 6 Versen lesen wir Folgendes. Und nun so spricht Jehova, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehen wirst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Furcht vor Trübsal. Es gibt mancherlei Trübsale, und sie werden hier dargestellt in 2 Bildern. Wasser, Feuer, Furcht vor Trübsal. Wer würde diese Angst oder diese Furcht nicht kennen? Es könnte dieses passieren, es könnte jenes passieren. Ganz feierlich auch hier wieder die Anrede an die Doppelnatur Jakob, Israel. Jehova spricht, der dich geschaffen, Jakob, schaffen, bara, das göttliche Schaffen, Schöpfen, ins Dasein stellen. Und der dich gebildet hat, Israel, bilden, yatzar, gestalten, bilden, wie der Töpfer den Ton. Gott bildet den Geist des Menschen in seinem Innern. Gott bildet das Licht, das Herz, die Erde, den Menschen, das All. Interessant, diesen Zusammenhängen nachzuspüren. Gott schafft und Gott bildet und gestaltet sein Israel. Fürchte dich nicht. Gott verabreicht aber, wenn er tröstet, keinen billigen Trost und keinen falschen Trost. Wir wollen auch bitte beachten, was Gott hier Israel und uns nicht sagt. Er sagt nicht, nun, es wird schon so schlimm mit dem Wasser und dem Feuer nicht werden. Hab mal keine Angst, mal den Kopf hoch. Er sagt auch nicht, wenn du fleißig betest und intensiv, dann verspreche ich dir, es kommt kein Wasser, es kommt kein Feuer, es kommt keine Trübsal mehr über dich, es geht alles ganz glatt. Das verheißt Gott nicht, das ist auch uns nicht verheißen. Sondern was Gott verheißt und wozu er steht, das ist im Wasser der Trübsal, in den Fluten, bin ich bei dir mit drin. Und im Feuer, durch das du gehst, bin ich bei dir. Niemals lasse ich dich allein. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das haben wir ja schon bei Israels Berufung und Volkwerdung, bei der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch, der im Feuer brennt und nicht verbrennt. Da haben wir ja dasselbe, was hier der Prophet sagt. Und das ist ja ein Symbol für die ganze Geschichte Israels geblieben. Dies Volk kommt immer wieder ins Feuer der Leiden, brennt und verbrennt aber nicht. Und als ich Sonntag vor 8 Tagen hier mal über die Klagelieder sprechen durfte, da kamen wir ja auch an das Wort, es sind die Gütigkeiten Jehovas, dass wir nicht gar aufgerieben sind, dass es nicht gar aus ist mit uns. Und ich sagte, das wird immer für Israel gelten. Es gibt keinen totalen Holocaust. Das hat Hitler nicht geschafft und wird niemand schaffen. Immer wird es heißen, es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Diese kostbare Verheißung dürfen wir auch für uns nehmen. Wenn du durch Wasser der Trübsal gehst, ich bin bei dir. Und wenn es brennendes Feuer wäre, ich bin bei dir. Und dieses gewaltige Gottes-Ich, das ist dir der starke Trost. Ich selber. Angst und Furcht angesichts der Trübsal. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Sicher, das steht nicht in erster Linie in der Bibel als schöner Konfirmationsspruch, sondern ist Israel gesagt. Aber wir dürfen es praktisch voll und ganz auch auf uns beziehen und anwenden. Die gleiche Innigkeit gilt uns. Jedes dieser Worte könnte ich neutestamentlich belegen, aber Sie glauben es mir sicher auch ohne das, dass wir da im Neuen Testament eine Fülle von Bestätigung finden. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es gilt, auf diesen Werberuf der Liebe Gottes einzugehen. Eine weitere Angst, unfruchtbar zu bleiben vor Gott. Und da steht in Jesaja 44, 1 bis 3. Und nun höre, Jakob, mein Knecht, und du, Israel, den ich erwählt habe. So spricht Jehova, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat. Der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, der Gerade, der Rechtschaffene, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Gott will seinen Geist geben. Gott will Wasser gießen auf das Durstige. Hier ist Wasser nicht Trübsal, sondern etwas Erquickendes und Belebendes. Fürchte dich nicht, auch nicht davor, vielleicht unfruchtbar zu werden für den Herrn oder zu bleiben oder zu sein. Das ist auch eine Angst, die manche ernste Gotteskinder haben. Ach Herr, wie wenige oder niemand ist durch mich zum Glauben gekommen. Fürchte dich nicht, ich will meinen Geist geben. Wie er uns dann einsetzt, an welchem Frontabschnitt er uns dann gebraucht, das ist seine Sache. Fürchte dich nicht. Auch hier haben wir wieder die Doppelanrede, aber umgekehrt nun, als in 41 Vers 8, Jakob, mein Knecht, Israel, den ich erwählt habe. Interessant ist ja auch in all diesen Stellen, wie Gott so gerne zurückgreift auf den Anfang. Ich bin es doch, der dich gemacht und von Mutterleibe gebildet, heißt es hier, Jesaja 44 und 43 haben wir ja Ähnliches gehört, der dich geschaffen, der dich gebildet. Das heißt, ich stand doch am Anfang, du bist doch ganz und gar mein Werk, fürchte dich doch nicht. Gilt das nicht auch von der Gemeinde, als Gemeinde? Wir sind sein Werk. Nicht wir haben uns entschlossen, eine Gemeinde Jesu ins Dasein zu rufen. Er hat den Anfang gemacht. Ängste. Es gibt ja mancherlei Ängste und in alle hinein kommt dieses wunderbare Fürchte dich nicht, denn ich. Es heißt nicht, fürchte dich nicht, denn es wird schon nicht so schlimm werden. Fürchte dich nicht, mal den Kopf hoch, fürchte dich nicht, denn die Umstände sind doch so schlimm auch wieder nicht. Fürchte dich nicht, denn ich. Das ist die allein richtige Fortsetzung, denn ich, der große, gewaltige, Seiende, Jehova, Yahweh. Tröstung der Auserwählten Gottes, die Auserwählten in der Müdigkeit, die Auserwählten in der Angst, die Auserwählten in Sünde und Sündenvergebung. Müsste das nicht eigentlich überflüssig zu sein, darüber überhaupt noch zu den Auserwählten reden zu müssen? Könnten wir uns das Thema nicht sparen? Ich denke nicht. Immer wieder gibt es da auch in der Seelsorge Überraschungen, in denen immer wieder Geschwister, von denen man meinte, die sind doch jahrelang im Glauben, von ihrer Sünde reden und sagen, steht die wirklich noch zwischen mir und Gott? Was ist mit den Sünden meiner Jugend? Was ist mit unerkannten Sünden? Oft kriegt man Briefe von älteren Geschwistern, was ist mit den Sünden meiner Jugend? Also ist das Thema wohl doch nicht so ganz überflüssig. Und dann muss man mal wieder ganz kindlich durchbuchstabieren solche Worte wie 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wir, die wir schon lange gläubig sind, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun aber Jesaja Worte dazu. Wir stehen ja heute Abend bei Jesaja. Zwei herrliche Evangeliumsworte haben wir wieder in den Kapiteln Jesaja 43 und 44. Jesaja 43, 22 bis 25. Doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht und mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Speisopfern zu schaffen gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht um Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fette deiner Schlachtopfer mich gelabt. Dazu sagt der Bibelübersetzer Couch, dem Volk wird vorgehalten, dass es seit langer Zeit in der Verbannung gar nicht imstande ist, Jehova Opfer zu bringen, sich daher auch nicht einbilden kann, wie vor der Verbannung, sich seine Gunst durch diese Opfer erkauft zu haben. Nur an Sünden hat es Israel auch jetzt nicht fehlen lassen, wodurch die freie Gnade noch offenbarer wird. Denn der Prophet fährt fort, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet. Das ist etwas, was auch unseren Gott ermüden kann, mit deinen Missetaten, Verschuldungen. Und nun kommt eine ganz feine Zusage. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Um meinetwillen. nicht um unserer Tränen willen, nicht meine Tränen, die haben es gemacht, heißt es in einem Liede, nicht weil wir so vorbildlich Buß- oder Bekehrungsworte hervorgebracht haben. Der verlorene Sohn kam bekanntlich gar nicht mehr dazu, weil ihm der Vater den Mund mit einem Kuss verschloss. Um meinetwillen, das ist eine feste und sichere Garantie, weil unser Gott seine Ehre darin setzt, das, was nichts ist, zu erwählen und aus ihm etwas zu machen und in freier Gnade alles zu vergeben. Wir brauchen nur zu kommen, allerdings ehrlich, ganz aufrichtig. Dazu Jesaja 44, 21 bis 22. Gedenke dessen, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ein feines Bild, das man im beginnenden Herbst des Öfteren beobachten kann, wie die Nebelschwaden getilgt werden von der stärker werdenden Sonne. In manchen Schwarzwaldtälern allerdings schafft es die Sonne jetzt schon nicht mehr. Aber die Liebe Gottes, die schafft es in jedem Fall. Ich habe deine Sünden getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Und schon hier, Jahrhunderte vor Golgatha, wird fortgefahren. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Es ist alles schon bereit gestanden bei unserem Gott. Ich möchte noch eine dritte feine Stelle der Vergebungszusage hinzunehmen. Die steht nun ein bisschen früher in Jesaja 38, Vers 17, wo der Hiskia in so feiner Weise sagt: Du hast herausgeliebt meine Seele, wie einer übersetzt. Du hast herausgeliebt meine Seele aus der Vernichtungsgrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Jesaja 38, 17. Jesaja 43, 25, Jesaja 44, 22. Ich lese die drei Worte nochmal hintereinander. 38, 17. Du hast herausgeliebt meine Seele aus der Vernichtung, Grube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. 43, 25. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Die erste Stelle beginnt mit du. Und die zweite Stelle beginnt mit ich. Das war 43, 25 und jetzt kommt noch 44, 22. Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünde. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Auch das ist Seelsorge, dass man allein oder mit einem Menschen, dem man zu dienen hat, solche Vergebungszusagen der Schrift ganz schlicht im einfältigen Glauben miteinander durchbuchstabiert, bis es einer fassen kann und darüber froh wird. Es erfordert nur eines: ins Licht treten. Ins Licht treten und wirklich offenbar werden vor dem Herrn im Bekenntnis. Und nun noch ein vierter Punkt zum Schluss. Die Auserwählten im Zentrum des Regierungshandelns Gottes. Und jetzt erfahren wir etwas überraschend Großes von dem Würmlein, von dem Häuflein, das sich so oft seiner Kleinheit schämt. Jesaja 45, da redet Gott wahrlich große Töne über einen Perserkönig, Cyrus oder Kores. So spricht der unwandelbare Yahweh Jehova, der Seiende, zu seinem Gesalbten, zu seinem Messias. Zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen. Dieser Perserkönig durfte also in einiger Beziehung sogar Seiten des Messias abschatten, aber nur natürlich in einiger Hinsicht. Und Gott verspricht ihm, das war ja jener König, der Perserkönig, der 539 die Babylonier besiegte und Israel vom babylonischen Joch befreite. Ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerichte eben machen. Ebene Pforten werde ich, eierne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, auf dass du wissest, dass ich Jehova bin, Das muss er erst noch lernen, dieser Chores. Und dann bekommt er etwas gesagt, das ging ihm wohl nur schwer ein. Gott, der in den ersten Versen von Jesaja 45 diesen Cyrus, diesen Chores, diesen Perserkönig so hoch emporhebt und sagt, ich mache vor dir her, räume ich alle Hindernisse aus dem Weg, auf dass du einen glatten Weg hast in dem, was du vorhast, in deinen Feldzügen, auf dass dir das alles gelinge, räume ich selber vor dir weg, ich gebrauche dich, du bist der Mann, den ich brauche. Und dann bekommt er wenige Verse später gesagt, und mein lieber Chores, dass du dich keiner Illusion hingibst, das mache ich nicht deinetwegen, das mache ich auch nicht deines Volkes wegen, das tue ich Israels wegen. Und so lesen wir in Vers 4, um Jakobs meines Knechtes und Israels meines Auserwählten willen rief ich dich bei deinem Namen. Also nicht wegen dir letztlich, bilde dir mal nichts ein, lieber Chores, sondern ich habe dich deshalb auf der Bühne der Weltgeschichte auftreten lassen, gerade in diesem Moment, dass du eine Rolle spielst für mein Volk Israel, für das Häuflein, für das Würmlein habe ich dich erweckt. Wie ja Gott auch an anderer Stelle sagt, dass er Nationen hingibt für sein Israel. Das sind nun Dinge, die können wir nicht ohne weiteres auf die Gemeinde so übertragen. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung, ist eine himmlische Größe, eine himmlische Körperschaft, keine völkische Auswahl, sondern eine übervölkische. Wir können also nicht einfach sagen, da erweckt Gott einen Politiker und da gibt er Völker dahin, unseretwegen. Und doch hat auch die Gemeinde im Heilshandeln Gottes eine ganz wichtige Funktion. Heinrich Langenberg nennt sie das Zentralorgan in oder auf der Regierungshand Gottes, nach Offenbarung 1, Vers 16, wo die sieben Sterne einmal geschaut werden in der Rechten und dann sogar auf der Rechten, die diese Rechte mitbewegen. Die Regierungshand Gottes in ihren Gebeten mitbewegen und durch ihre Verkündigung. Die Gemeinde bewegt die Regierungshand Gottes. Das hat zunächst nichts mit Politik zu tun, sondern damit, dass Gott seine Herrschaft ausweitet, wo sein Wort verkündigt wird. Seine Gemeinde ist das Zentralorgan, einerseits geborgen in der Hand Gottes, andererseits bewegt sie die Hand Gottes, wie wir das gern sagen, von unseren Gebeten. Und vielleicht sollten wir viel stärker erkennen den Wert und die Macht, die Gebetsmacht der gläubigen Gemeinde, allerdings auch für die Regierenden dieser Welt und für die Völker. Ich habe in diesen Tagen zufällig in die Hand bekommen die Auslegung der Thessalonicher Briefe von meinem sehr geschätzten Professor E.F. Ströter, 1846 bis 1922. Und da gibt es so Stellen, wo man dann mal guckt, was hat Ströter dazu gesagt. Und ich schlug mal nach, was sagt denn Ströter zu dem so umstrittenen Aufhaltenden? Und da sagt er etwas sehr Feines. Das Aufhaltende oder der Aufhaltende in 2. Thessalonicher 2, unzählige Streitgespräche hin und her, was ist damit gemeint? Ströter sagt, wie ich es auch gelernt habe bei den Brüdern, die mir dienten, die gläubige Gemeinde mit dem Heiligen Geist in ihrer Mitte ist das Aufhaltende in dieser Welt. Und dann fährt Ströter fort. Wenn aber nun jemand sagt, nein, nein, das ist die Obrigkeit, das sind die Regierungen, dann sagt Ströter so fein und so nett, großzügig, das läuft ja letztlich auf dasselbe hinaus, da die Obrigkeit ja doch nur getragen und gehalten wird von den Gebeten der gläubigen Gemeinde. Also Ströter sagt nicht, ich fand das sehr fein, also das ist richtig und das ist falsch, er sagt, es läuft aufs Gleiche hinaus. Und ob jemand sagt, die Gemeinde ist das Aufhaltende oder meinetwegen auch die Obrigkeit oder die Regierungsgewalt oder das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, was immer das Aufhaltende sein mag, Ströter sagt, kommt letztlich aufs Gleiche hinaus, weil ja die gläubige Gemeinde doch es ist, die durch ihre Gebete Regierungen trägt. Sollten wir da, kommenden Sonntag ist Wahl, sollten wir da nicht auch einmal viel mehr daran denken, welche Gebetsmacht der gläubigen Gemeinde gegeben ist, auch im Blick auf die Regierungen und die Völker? Wenn Sie mir erlauben, ein persönliches Wort zu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich kommenden Sonntag wähle und ich weiß erst recht nicht was, denn das ist einigermaßen schwierig diesmal. Aber ich will ja nicht politisch werden, sondern ich möchte sagen, eines habe ich mir auf alle Fälle vorgenommen und habe auch damit schon begonnen. Nämlich in diesen Tagen vor der Wahl und am Sonntag werde ich mir besonders Zeit nehmen, für diese Wahl zu beten. Ob ich nun selber wähle oder nicht. Für diese Wahl zu beten, das ist mindestens 100-mal so einflussreich wie mein Wahlzettel, da bin ich aber überzeugt. Der Gemeinde ist eine wichtige Gebetsmacht in die Hand gegeben. Und da wollen wir doch recht beachten, was in 1. Timotheus 2, 1 bis 2 geschrieben steht. Und vielleicht sollten wir da auch treuer werden und es bewusster tun. Und wir dürfen dann Gott auch Namen nennen. Wen Sie dann nennen, das ist Ihre Sache, wen Sie besonders nennen. 1. Timotheus 2, 1 bis 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen sogar, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Man könnte recht verstanden sagen, es ist sogar ein Stück Egoismus dabei, denn wir beten für die Regierenden, auf dass sie solche eine Regierung bilden möchten, dass es der Gemeinde Jesu noch vergönnt sein möge, also uns, ein ruhiges und stilles Leben zu führen und das Wort Gottes in Freiheit weiter sagen zu können. Welch krasser Egoismus, könnte jemand sagen. Es ist ähnlich wie hier beim Volke Israel in Jesaja 45, da tritt dieser Chorus auf und dem wird gesagt, nur wegen Israel. Und wir beten für die Regierenden, aber nicht bloß um der Regierenden willen, auch nicht um des deutschen Volkes willen. Letztlich, sagt Paulus, das ist ein harter Brocken, letztlich um der Gemeinde willen. Warum denn? Weil die Gemeinde heute im Plane Gottes dran ist. Denn die Gemeinde ist heute im Plane Gottes primär an der Reihe. Und nur deshalb steht hier auf, dass wir, nicht weil wir wichtiger, edler, besser wären als die Regierenden und alle Menschen, sondern weil die Gemeinde die Größe ist, die heute im Plane Gottes dran ist, ist die Gemeinde vollendet, dann Israel, dann die Völker, dann das All. Aber was heute dran ist, ist die Gemeinde und das ist in Gottes Augen heute der primäre Punkt, Vollendung der Gemeinde. Und da dürfen wir in dieser Richtung bitten, dass wenn es Gott schenkt, uns der Friede und die freie Möglichkeit der Verkündigung des Wortes weiter erhalten bleiben möge, dass nicht da Ölbrandfackeln rüberschlagen von Iran, Irak, Persischer Golf, Straße von Hormus bis nach Europa und es dann hier nicht mehr möglich ist, so das Wort zu verkündigen. Auf der anderen Seite, wie sollten wir diese Freiheit nützen, viel treuer nützen und auch viel ernster Gebrauch machen von diesem Gebet und Flehen für alle Menschen und auch für die Regierenden. Auch um der Gemeinde willen, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen zur Ehre Gottes und sein Wort frei verkündigen dürfen. Tröstung der Auserwählten Gottes in ihrer Müdigkeit, in ihrer Angst, in ihrer Sünde und in der Vergebung. Fürchte dich nicht, denn ich, Gott, habe Gewaltiges vor mit dir, dem Häuflein, in der Kleinheit, in der Schwachheit, in der Angst. Ich denke, das ist wahrer Trost. Und kein billiger, falscher Trost. Der Herr präge es uns tief ins Herz und tröste, wer immer dessen bedarf. Amen.
Amen.